Ja, allgemein, wenn ich viele Reize habe, bin ich schnell überreizt und dann komme ich mit jedem weiteren Reiz nicht mehr so gut klar. Und dann hilft das Einzige wirklich absolute Dunkelheit, absolute Ruhe, am besten keine Gerüche, am besten, ja, am besten nichts. Nicht mal eine Hose, die mich berührt oder irgendein Oberteil, sondern wirklich, ja, mit so wenig Kleidung, mit so wenig Kontakt wie möglich einfach im Bett liegen und aushalten.
Hinter vielen Geschichten steckt oft monatelange Arbeit. Wir öffnen die Akten, die sonst im Archiv bleiben, und blicken in komplexe Recherchen aus Norddeutschland. Wir liefern exklusive Interviews mit den Protagonisten, geben unseren Reportern eine Stimme und lassen sie dort weitererzählen, wo die Nachricht aufhört. Exklusiv, tiefgründig und immer nah dran.
Mein Name ist Kaya Schmidt und in dieser Folge Akte Nord spreche ich mit Jennifer Licher aus Melle. Die 29-Jährige erkrankte nach einer Covid-Infektion an MECFS. MECFS steht für myalgische Enzephalomyelitis, auch chronisches Fatigue-Syndrom genannt. Die neuroimmunologische Multisystemerkrankung entwickelte sich schleichend. Heute ist Jennifer an ihr Bett gefesselt. Reize, selbst leise Geräusche, Berührungen oder Gerüche sind oft nicht auszuhalten. Zeitweise fehlt ihr sogar die Kraft zum Essen und Trinken. Im Interview erzählt mir Jennifer von ihrem Alltag mit MECFS und dem fortschreitenden Verlust ihrer Selbstständigkeit. Sie spricht über fehlende medizinische Versorgung, das Thema Sterbebegleitung und darüber, warum ihr Aufklärung so wichtig ist. Bevor wir tiefer einsteigen, in dieser Podcast-Folge sprechen wir über Suizidgedanken und das Thema Sterbebegleitung. Bitte höre nur weiter, wenn du dich seelisch stabil genug dafür fühlst. Wenn es dir nicht gut geht oder du selbst von solchen Gedanken betroffen bist, suche dir bitte Unterstützung. Hilfe bietet beispielsweise die Telefonseelsorge. Kostenlos und anonym unter 0800 111 0111 oder unter telefonseelsorge.de. Wir sitzen in einem komplett abgedunkelten Zimmer. Jennifers Mann Fabian erhöht die Helligkeit per Handy minimal, als ich hereinkomme. Draußen ist hellichter Tag, die Sonne scheint. Normalerweise würden wir ein solches Gespräch wahrscheinlich am Küchentisch führen. Das ist dieses Mal anders. Die 29-jährige Jennifer liegt in ihrem Schlafzimmer im Bett. Für mich wirkt der Raum immer noch sehr dunkel, für Jennifer ist es so hell, dass sie zu Beginn eine Sonnenbrille trägt. Im Laufe des Gesprächs wird sie ihren Mann bitten, das Licht noch weiter zu dimmen. Jennifer spricht teilweise sehr langsam und angestrengt. Im Laufe des Sprechens wird spürbar, wie viel Kraft sie das Gespräch kostet und wie ihre Konzentration nachlässt. Zwischendurch braucht sie eine kurze Pause, um sich zu sammeln und ihre Gedanken zu ordnen. Jennifer, auch wenn wir uns ja nicht persönlich kennen, haben wir uns ja auf ein Du geeinigt. Kannst du erklären, was MECFS genau ist und warum selbst Licht oder andere Reize für Betroffene so belastend sein können?
MECFS ist eine neuroimmunologische Multisystemerkrankung. Das bedeutet, alles kann betroffen sein. Bei mir ist das, also ich stelle mir das immer vor wie ein DJ-Pult mit, ich sag mal, so zwischen 250 und 300 verschiedenen Symptomen. Und das bewegt sich variabel hoch und runter und das in verschiedenen Momenten. Und ich kann gar nicht genau sagen, wann welches Symptom stärker und wann welches schwächer wird. Und es gibt Momente, wie jetzt gerade, wo viele Regler unten sind, wo ich denken kann, wo ich sprechen kann, wo ich essen kann, wo ich Geräusche oder ja, wo meine Symptome halt so reguliert sind, dass ich damit leben kann. Und es gibt eben die Momente, wo super viele Regler oben sind und wo ich damit überhaupt nicht klarkomme. Und es ist eben, wenn viele Regler oben sind, wie Kopfschmerzen, Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit. Ja, allgemein, wenn ich viele Reize habe, bin ich schnell überreizt und dann komme ich mit jedem weiteren Reiz nicht mehr so gut klar. Und dann hilft das Einzige wirklich absolute Dunkelheit, absolute Ruhe, am besten keine Gerüche, am besten, ja, am besten nichts. Nicht mal eine Hose, die mich berührt oder irgendein Oberteil, sondern wirklich, ja, mit so wenig Kleidung, mit so wenig Kontakt wie möglich einfach im Bett liegen und aushalten. Und dann kann ich nicht essen, dann kann ich nicht trinken. Und das kann halt auch schon mal sein, dass das bei mir 3-4 Tage anhält, dieser Zustand, bevor es dann schleichend besser wird. Und genauso kann es aber halt auch sein, dass ich mal 3 oder 4 Tage habe, wo ich sage, oh, ich kann tatsächlich mal ein bisschen Licht reinlassen, ich kann mich unterhalten, ich kann ohne Probleme essen. Und das ist halt super variabel, weil all diese Regler sich jederzeit hoch und runter schieben können. Und das von jetzt auf gleich kippen kann und dann ist die Konzentration weg, dann ist das Licht zu viel oder ein Geräusch ist zu viel. Und das macht es so schwer, die Krankheit wirklich zu greifen und sagen zu können, das ist ME/CFS.
Kannst du vielleicht noch einmal erzählen, wie es genau bei dir zu der Erkrankung kam und was so erste Anzeichen waren? Und wenn du zurückblickst, wann war denn überhaupt das erste Mal, als du gedacht hast, irgendwas stimmt gerade nicht?
Ich bin erkrankt 22, also 2022 im März. So langsam setzt nämlich die Konzentration ein. Ich bin im März 22 erkrankt an, damals war es ja noch Covid-19. Ja, ist das immer noch, ne? Auf jeden Fall bin ich an Covid-19 erkrankt. Und der Verlauf war super mild. Also ich hatte eine Erkältung, ich lag mit Kopfschmerzen im Bett. Aber habe in der zweiten Woche, damals hat man halt noch Quarantäne gehabt. Und ich war in der zweiten Quarantänewoche hier und habe die Küche geputzt. Weil ich vom Gefühl ging es mir normal. Ich war schlapp, ich war müde. Und dieses Gefühl von schlapp und müde sein ging aber gar nicht weg. Das war irgendwie dauerhaft da. Aber für mich war das logisch, weil ich hatte ja auch gerade eine Erkältung. Und dass man dann nicht sofort wieder loszieht und es einem super gesund geht, ist ja eigentlich, also kennt man ja. Und dementsprechend bin ich, sobald ich durfte, auch wieder arbeiten gegangen. Ich bin Erzieherin in der Krippe und saß irgendwann auf dem Fußboden und habe gemerkt, mir ist schwindelig. Und habe gemerkt, dann kann ich die Kinder gar nicht mehr so im Auge behalten. Ich kann irgendwie, ja, es dreht sich alles. Irgendwie, ich kann gar nicht richtig gucken. Mein Kopf ist so neblig und ich wusste das gar nicht einzuordnen am Anfang. Am Anfang habe ich immer nur gesagt, mir ist schwindelig. Und auf die Nachfrage, was für ein Schwindel das ist, konnte ich nicht antworten, weil es ist weder Drehschwindel, noch es ist so ein Schwankschwindel. Das ist einfach, ja, ich konnte das überhaupt gar nicht greifen, was ich da habe. Und kein Arzt konnte mir helfen. Irgendwie einordnen konnte das keiner. Und es hieß immer nur, sie sind gesund, ihre Werte sind unauffällig. Sie haben theoretisch nichts, aber sie hatten ja Covid. Das könnte damit zusammenhängen, aber helfen können wir ihnen nicht. Und es wurde halt immer schlimmer. Also am Anfang war die Aussage von Ärzten, Sport machen, viel trinken, gesund essen, Nährstoffe auffüllen, die eventuell zu niedrig sind.
Im Folgenden wird von PEM die Rede sein. PEM steht für postexertionelle Malaise. Das ist das Hauptsymptom von ME/CFS. Es bedeutet, dass bereits geringe körperliche oder geistige Anstrengung zu einer starken Verschlechterung aller Symptome führt. Diese kann Tage bis Wochen anhalten oder dauerhaft bleiben.
Ja, so haben wir das natürlich gemacht. Ich bin Fahrrad gefahren, ich bin alleine spazieren gegangen und habe aber jedes Mal gemerkt, irgendwie geht es mir gar nicht gut danach. Und ich habe mich danach jedes Mal ins Bett gelegt, obwohl ich vorher ein super sportlicher Mensch war, viel unterwegs war, auch Spazierengehen gewöhnt war. Aber sobald ich 500 Meter gelaufen bin, wurde mir schwindelig und komisch. Und ja, habe mich damit eigentlich immer mehr runtergearbeitet, weil jedes Mal, das nennt sich PEM, und jedes Mal war es so, dass es mir danach schlechter ging und mit oder nach dem Ausruhen wurde es dann irgendwann besser. Und die Ausruhphasen wurden immer länger, ja, bis ich dann nach ein paar Wochen den Moment hatte. Ich glaube, das waren 2 oder 1,5, dass ich auf einmal, also ich bin Migränepatientin, ich kenne Migräneattacken oder ich weiß, wie sich so ein Schub anfühlt und das fühlte sich im ersten Moment wie so ein Migräneschub an. Ich konnte nicht mehr sehen, ich konnte meine linke Seite nicht mehr spüren, alles war so aus dem Raster raus. Ich konnte gar nicht richtig mich selber wahrnehmen und meine Familie war zu Hause, hat mich gefragt, ob alles gut ist und ich kannte das ja und wollte auch gar keine Hilfe, weil ich kann mir dann am besten selber helfen, indem ich mir selber die Reize wegnehme. Und dann kam aber der Moment, wo ich alleine auf dem Sofa lag und mich gar nicht mehr bewegen konnte. Mein Körper wie ja, paralysiert war, wie gelähmt war und ich lag auf dem Sofa und ich konnte nicht mehr. Ich wusste nicht, wie ich meine Arme heben soll und bin immer wieder eingeschlafen, immer wieder so weggedämmert und letztendlich, für mich war das gar nicht so lange. Es war auch niemand zu Hause, weil die dann natürlich, wenn ich sage, ich kann alleine bleiben, natürlich dann auch ihre Wege gehen. Ja, und dann war irgendwann der Moment, wo ich dann doch geschafft habe, mein Handy in die Hand zu nehmen und wenigstens Hilfe in den Familienchat zu schreiben. Und dann kamen sie auch alle sofort und haben mir auch geholfen, zurück ins Bett zu kommen. Aber danach ging es mir halt richtig schlecht. Danach konnte ich halt ganz schwer aufstehen. Und ja, das war so das erste Mal, dass gar nichts ging, dass ich meinen Körper auch gar nicht mehr, der gehörte nicht mehr zu mir, so wie ich es kannte. Und dann setzte natürlich jedes Mal, wenn der Schwindel kam, die Sorge ein, jetzt geht's wieder los. Und dementsprechend bin ich da schon vorsichtiger geworden. Aber naja, von den Ärzten kam ja, es ist nichts. Also bin ich dementsprechend weiter Sport machen gegangen, bin Fahrrad gefahren, bin ja in meine Vereine gegangen. Ich habe viel ehrenamtlich gemacht. Ich habe Schwimmkurse gegeben und habe aber da schon gesagt, Leute, ich kann mich nicht mehr an den Beckenrand stellen. Das ist mir zu gefährlich. Und das Gleiche habe ich bei der Arbeit gesagt irgendwann. Ich kann hier nicht mehr arbeiten. Was ist denn, wenn es den Kindern oder wenn den Kindern was passiert und ich kann nicht reagieren? Und ich kann mit den Kindern nicht mal über die Straße gehen, weil ich kann nicht mal alleine über die Straße gehen, weil mir ist so schwindelig und ich kann die Autos nicht mehr einschätzen. Und ja, so wurde es dann schleichend immer schlimmer, immer mehr. Bis irgendwann der Punkt kam, wo ich gesagt habe, ich kann allein nicht mehr das Haus verlassen. Und ja, mit jeder Therapie, mit jeder Idee, die wir hatten, die wir gemacht haben, ging es dem Körper immer schlechter. Irgendwie eine, ja, dann muss man eine Reha machen. Dann haben wir eine Blutwäsche ausprobiert, um da irgendwie ja eine Lösung zu finden, weil keiner konnte einem ja auch helfen. Und ja, ich bin zur Blutwäsche rein gelaufen. Das war easy zu laufen und ich konnte nicht mehr rausgehen. Das ging nicht mehr. Und die haben mich mit 3 Leuten mit Rollstuhl ins Auto gebracht, damit ich überhaupt nach Hause kam. Das wurde jedes Mal schlimmer, bis beim letzten Mal ich tatsächlich da auch zusammengebrochen bin und dann die Ärzte gesagt haben, hier ist jetzt Schluss. Und dadurch, dass das aber sehr teuer ist, wollte ich nicht aufhören, weil das ist ja die Lösung und ich will ja gesund werden. Und viele Leute haben mir halt auch damals vorgeworfen, das ist nur der Stress, du musst weniger machen, du musst, ne, das bildet man sich irgendwie dann auch ein und dann redet man sich selber irgendwann ein. Und das war das Fatalste, dass ich mir nicht mehr selber vertraut habe, weil ich da stand und nicht mehr meinem eigenen Körper vertraut habe und dementsprechend auch nicht mehr meine Grenzen gewahrt habe. Und es mir halt immer schlimmer ging, bis halt der Moment kam, wo ich das Haus nicht mehr verlassen konnte. War es 23 oder war es 24? Ja, und seitdem liege ich hier oben bei mir im Schlafzimmer. Zwischendurch fährt man mal zu einem Arzt raus, aber das auch nur noch mit KTW. auch nach draußen in den Garten gehen ist nicht mal so einfach möglich. Und das wurde aber immer schleichend immer mehr und immer mehr und immer schlimmer. Und dann kamen die Beschwerden dazu und es wurden immer mehr Regler im Laufe der Zeit. Und ich bin jetzt 4 Jahre erkrankt. Und ja, ich habe mit 50 angefangen und ich bin jetzt bei weit über 300. Wenn wir alle meine Symptome aufschreiben, dann haben wir 2 DIN A4-Seiten. Und ich bin mir sicher, da sind nicht alle Symptome drauf, weil auch heute entdecke ich immer noch Symptome bei anderen, wenn die mir erzählen, oh, ich habe das und das, dass ich mir denke, stimmt, das habe ich auch. Für mich ist das Normalität und die stört es halt total. Für mich sind andere Dinge eher Priorität, weil die mich mehr stören.
Wann hast du denn schlussendlich die Diagnose ME/CFS bekommen?
Im März 2024 habe ich die Diagnose bekommen. Nach ganz vielen verschiedenen Arztbesuchen hat mir letztendlich ein Privatarzt, der sich auf oder mit ME/CFS auskennt, diagnostiziert, dass ich ME/CFS habe und unter anderem auch noch andere Krankheiten, die komorbide damit sind, die damit einhergehen und die dann auf einmal andere Beschwerden erklärt haben. Und so lange bin ich ohne Diagnose rumgelaufen, so lange wusste keiner. Es war die Vermutung Post-Covid. Wir wissen auch inzwischen, dass Post-Covid da der Auslöser war, aber es ist halt, ja, waren fast 2 Jahre, oder? Ja.
Und wie sieht dein Alltag jetzt konkret mit der Krankheit aus? Also kannst du mal so ein paar Symptome nennen und wie gehst du mit den Symptomen um?
Ich kann dir beschreiben, was ich jetzt gerade fühle. Ich kann dich jetzt gerade nicht sehen, weil du drehst dich. Du sitzt in so einer Wolke, in so einer Nebelwolke. Ich habe Kopfschmerzen, das ist so ein ziehender Druck im Kopf. Meine Finger kribbeln von der Anspannung, vom Stress, was das jetzt gerade ist. Meine Beine spüre ich gar nicht mehr, weil die schon länger kribbeln. Das ist ganz, ganz unangenehm. Ich habe Schmerzen im ganzen Körper. Ich merke, meine Stimme geht weg. Ich merke, dass ich zitter. Das ist immer so ein Symptom von maximaler Anspannung. So muss ich mal gerade fühlen. Ich habe einen Tinnitus, der piept auch schon die ganze Zeit. Das ist das, was ich auf Anhieb benennen kann, was auf jeden Fall da ist. Und das ist eigentlich auch immer da. Das ist, sobald ich mich irgendwie belaste, da, wenn ich jetzt sagen würde, ich laufe jetzt los, dann würde ich merken, dass meine Muskeln anfangen, noch mehr zu zittern. Oder also ich laufe nicht los, ich habe einen E-Rolli, den kann ich dann nutzen. Aber ne, diese Konzentrationsproblematik, ich merke, ich weiß nicht, ob man das auch in der Sprache merkt, jetzt gerade, dass ich langsamer rede, dass ich mich mehr konzentrieren muss, was ich sage. Ich verhaspel mich mehr. Ich werde auch von der Körperspannung immer, ich lehne mich immer mehr zurück und lasse mich immer mehr fallen, weil ich nicht mehr die Körperspannung habe, die ich zu Anfang hatte. Meine Augen sind deutlich mehr zu. Das sind so Symptome, die mir auch vorhin mal gespiegelt wurden von meinem Gegenüber.
Im Folgenden wird von Pacing die Rede sein. Der englische Begriff beschreibt den schonenden Umgang mit den eigenen Energieressourcen, um Überlastung zu vermeiden. Du hast vorhin schon mal kurz erzählt, wenn du dich überlastest, dann wird es immer schlimmer. Kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen beschreiben? Also woher weißt du, wie doll du dich belasten kannst? Wie weit gehst du da?
Das ist ganz schwer zu benennen. Also das Wort, was man so bei uns benutzt, das ist Pacing. Also man muss seine Belastungsgrenze finden, letztendlich über Ausprobieren, über Rantasten. Also die verändert sich aber auch mit jedem Schalter, der sich umlegt. Ich kann gar nicht sagen, wie belastbar ich bin, weil, also ich nehme da immer gerne das Löffelbeispiel. Ich habe grundsätzlich, wenn ich aufstehe nach dem Nachtschlaf, 10 Löffel. Und es gibt Tage, da stehe ich auf und da habe ich nur 8 Löffel, weil ich vielleicht schlecht geschlafen habe oder irgendein Einfluss mich geweckt hat. Wenn ich geweckt werde, habe ich pauschal nur 5 Löffel, dann ist der ganze Tag eigentlich hin. Man braucht mich nicht wecken, es sei denn, man möchte mit mir nichts anfangen, aber dann könnte man mich auch schlafen lassen. Und es gibt Tage, da stehe ich auf und merke, oh, heute habe ich 11 oder vielleicht sogar 12 Löffel. Und diese Löffel kann ich dann dementsprechend nutzen und muss dann gucken, was will ich heute machen. Möchte ich heute Haare waschen? Dann gehen da meine Löffel hin. Bekomme ich heute Besuch? Dann kann ich keine Haare waschen, weil Haare waschen kostet mich 5 Löffel. Dann habe ich nur noch 5. Aber ich muss mindestens 2-mal am Tag ins Bad. Ich muss trinken und ich muss essen. Und ich muss mich auch meistens zumindest 1-mal am Tag mit irgendjemandem unterhalten. Und das kostet alles Löffel. Und man muss immer jeden Tag gucken und jeden Moment neu denken, wenn ich was gemacht habe, habe ich jetzt noch Energie für den nächsten Schritt. Und es kann sein, dass ich dann auch mal sage, nee, Essen geht jetzt gerade nicht, ich habe jetzt keine Energie. Ich esse dann lieber in 5 Stunden. Dann kann es halt auch mal sein, dass man durchaus 24 Stunden nicht isst oder 24 Stunden sich nicht unterhält. Oder, also das beste Beispiel ist eigentlich Duschen. Ich war seit 2 Jahren nicht unter der Dusche, weil das für den Körper 25 Löffel kosten würde. Und die habe ich nicht, weil ich zahle Löffel drauf. Ich kann mal Löffel ausgeben und ins Minus gehen. Das nennt sich dann Crash. Dann kann ich durch Adrenalin mehr Löffel ausgeben, als ich habe. Aber die bezahle ich dann halt die nächsten Tage nach. Das heißt, ich habe sowieso generell weniger Löffel. Dann stehe ich nur mit 8 Löffeln auf und zahle aber jeden Tag noch 3 ab für oder 4 von den Tagen vorher. Und wenn ich jetzt Duschen nehme, was ja wirklich nur so eine, ich sag mal, eine 10- oder 15-Minuten-Aktion ist, dann sind es nur 25. Wenn ich aber sage, ich muss zum Arzt fahren, dann sind das durchaus auch mal 50 bis 60 Löffel, die weg sind. Und dementsprechend liege ich dann halt aber auch mal 3, 4, 5 Wochen und zahle meine Löffel nach. Und das ist jeden Tag ein neues Testen, jeden Moment ein neues Testen. Wie viel Löffel habe ich jetzt gerade noch über? Manchmal schlafe ich ein, dann kriegt man einen dazu. Manchmal schläft man ein und man verliert 2. Das ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen immer so ein Glücksspiel. Und das ist auch bei mir im Umfeld so. Ich habe ein sehr, sehr tolles Umfeld, ein wirklich klasse Umfeld, die alle wissen, sie können vorbeikommen, aber sie müssen vorher fragen. Und es kann sein, dass ich eine halbe Stunde vorher sage, es geht doch nicht. Oder dann auf einmal eingeschlafen bin und nicht mehr reagiere. Und die da wirklich sehr individuell drauf eingehen. Und ich habe hier auch, da wird auch gleich irgendwann Hex Hex sagen, das ist meine Alexa, die zwischendurch hier mich erinnert, dass ich nur eine halbe Stunde mich belaste. Vielleicht hat sie es auch schon gesagt und ich habe es ausgeblendet, weil ich blende inzwischen all meine Symptome so gut es geht aus. Und die sagt mir dann ungefähr an, jetzt ist eine halbe Stunde und jetzt reicht's auch und jetzt müssen die Leute, die dann kommen, auch gehen. Ich habe dir ja letztes Mal, als du hier warst, schon gesagt, dass wir da eine Ausnahme machen heute, dass ich die nächsten Tage einfach die Folgen in Kauf nehme und die Löffel dann abbezahle, weil mir die Aufklärung sehr wichtig ist. Mir ist wichtig, dass die Leute verstehen, wie geht's mir hier, was passiert hier bei mir zu Hause und dass, also ich kann nicht viel, aber ich kann aufklären und ich kann vielleicht 1 oder 2 Personen erreichen, die das noch nicht kennen und die danach sagen, oh, und das vielleicht irgendwem erzählen und so ein kleines bisschen die Krankheit bekannter machen.
Ja, da komme ich auf jeden Fall gleich auch nochmal zu. Nochmal kurz zurück zu deinen Symptomen. Also hast du für dich selber Wege gefunden, wie du deine Symptome lindern kannst oder wie du mit der Krankheit generell besser umgehen kannst? Also gibt es irgendwie Behandlungen, Medikamente, Therapien, die dir helfen?
Ganz einfach, ich muss. Also es gibt halt keinen anderen Weg. Für mich ist Kämpfen die einzige Variante, die ich habe. Und wir haben oder wir suchen für jedes Problem, was aufkommt, eine Lösung. Und manchmal sucht man länger und manchmal ist es, dass man irgendjemandem davon erzählt und die Person dann sagt, ah, habt ihr schon mal? Und dass man dann auf einmal eine Lösung hat, die man nicht hatte. Also das beste Beispiel war mit einer Rampe. Wir haben eine Stufe in der Wohnung und wir haben wochenlang uns mit dieser Stufe gequält und zwei Leute haben mir diese Stufe runtergeholfen, um noch ins Bad und zurückzukommen. Mit Umsetzen von dem Rollstuhl, den ich damals hatte. Und nach, ich glaube, einem Dreivierteljahr, wo ich über Rampen philosophiert habe, sagt eine Freundin auf einmal, man könnte dir ja auch eine LKW-Rampe bauen. Das mache ich für die Arbeit öfter. Also wir können das sicherlich mal überlegen, ob man da in die Richtung was macht. Und ich saß da und war wirklich, ja, überrascht, wie schnell man sowas machen kann, wenn man erstmal eine Idee hat und weiß, okay, gut, man muss halt nur einen Tischler finden, der LKW-Rampen baut. Und zack, hat man eine LKW-Rampe, die man da hinstellen kann. Und das ist so ein Sinnbild für mich für ganz, ganz viel, wo wir einfach Lösungen gefunden haben, wodurch es mir besser geht. Durch den E-Rolli, durch die Rampe, durch so Alltagshelfer, durch einen Lattenrost, was sich bewegt. Ich habe hier so einen Bettgeigen stehen, der mir beim Aufstehen hilft. Das sind alles so Kleinigkeiten, die in der Summe ganz viel Lebensqualität zurückgegeben haben. Und ich habe letztes Jahr während der warmen Tage für mich entdeckt, dass mir Infusionen mit Kochsalz helfen, so ein bisschen den Nebel im Kopf zu besiegen. Und seitdem kriege ich halt einmal am Tag eine Kochsalzinfusion, die mir zumindest gegen diesen Schwindel im Kopf hilft. Und ich habe seit Weihnachten das Glück, dass ich einen Sauerstoffkonzentrator ausprobieren darf. Da muss man zu sagen, viele von uns haben dieses Glück nicht, diese beiden Hilfsmittel zu bekommen, weil die Krankenkasse das in den meisten Fällen nicht zahlt. Das ist also die eigentlich, ich sage jetzt mal, 90% von den Dingen, die wir hier machen, bezahlen wir selber, weil es niemanden gibt, der da irgendeine Finanzierung für übernimmt. Und ich habe das Glück, dass meine Krankenkasse gesagt hat, wir können das ausprobieren. Und mit dem Sauerstoffkonzentrator merke ich selber, dass ich mich auch länger konzentrieren kann. Und seitdem schaffe ich es halt auch wieder, Gespräche länger zu führen. Und mich länger zu konzentrieren. Und das in der Summe damit, dass ich weniger Brainfog habe, bedeutet natürlich, dass ein gewisser Teil der Symptome gelindert sind, wobei sie nie weg sind. Wenn ich sage, mir geht's damit besser, dann, weil ich ganz am Boden lag, vom Gefühl her, das ist bei der Krankheit, dass man denkt, man liegt am Boden und dann findet man heraus, es geht doch noch ein Stück tiefer bergab. Es gibt doch irgendwie noch mehr, was kaputt gehen oder nicht richtig funktionieren kann im Körper. Und dadurch habe ich aber so ein Stück Freiheit, was Sozialkontakte angeht, wiedergewonnen. Und diese Sozialkontakte wieder zu haben, bedeutet für mich psychisch halt mega viel, weil ich bin ein sehr sozialer Mensch. Ich habe in zwei Vereinen gleichzeitig mich engagiert und mir fehlen die Vereine, mir fehlt die Vereinsarbeit, mir fehlen die Kinder im Kindergarten. Und ja, wenn man immer unter Leuten war und dann auf einmal liegt man immer allein in seinem Bett, fehlen einem die Kontakte irgendwann. Und ich kann halt nur, ja, ich sag mal, zwei Kontakte pro Woche halten, plus die Gespräche mit meinem Mann und meiner Mama, die mich beide versorgen. Und da sind zwei Kontakte die Woche halt einfach das Maximum. Und dann auch immer nur begrenzt auf meine Zeit. Ja, was halt letztendlich bedeutet, dass diese Teilhabe, die dadurch kam, dass wir zum Beispiel das Sofa hier auch rübergeholt haben ins Schlafzimmer, jetzt halt auch Fabi und seine Freunde sagen können, oder unsere Freunde, das ist ja meine auch, setzt euch mit aufs Sofa und wir, die essen hier, auch wenn ich nicht mitessen kann, gesundheitsbedingt, aber die essen hier und ich bin einfach dabei und danach fahren sie erst irgendwo hin und wo auch immer sie dann hinwollen. Aber ich bin zumindest für diesen kurzen Augenblick Teil dieser Gruppe, wenn auch ich den ganzen Abend nicht schaffe oder sie immer mal wieder rausgehen müssen, wenn die hier irgendwie Spieleabende machen, dann kommen die halt immer mal wieder rein, das setzt sich immer mal wieder zum Bett und ja, das einfach, ja, meine Freunde, meine Familie da so viel Verständnis für haben und auch immer wieder Lösungen suchen für die verrücktesten Probleme, wo man, ja, wo man selber dann manchmal sitzt und denkt, ja, ich habe da jetzt irgendwie keine Lösung für. Ja, aber irgendwer kommt mit einer Lösung, wenn man es nur oft genug den Leuten erzählt. Und dann kommt man irgendwann auf die Punkte, die es einem ermöglichen, zumindest wieder mehr teilhaben zu können.
Und wie ist das mit, du hast anfangs schon von der Blutwäsche gesprochen. Gibt es andere Therapien oder Medikamente oder irgendwas, was du ausprobiert hast, was geholfen hat vielleicht?
Was geholfen hat, wie gesagt, der Sauerstoff und auch die Infusionen. Aber nein, ich habe viel ausprobiert, aber mir hat letztendlich nichts in Anführungsstrichen geholfen. Wir suchen nach Linderung. Also ich suche nach Linderung, nach Verbesserung. Aber wir sind halt forschungsbedingt noch nicht so weit. Wir brauchen halt viel mehr Forschung. Wir brauchen Anerkennung der Krankheit, damit wir forschen können, damit wir Forschungsgelder bekommen können. Und um dann letztendlich, wenn wir dann anfangen können zu forschen, es gibt Forschung, so meine ich das nicht. Es gibt auch ganz viel Experimentelles. Das nennt sich Off-Label. Also das ist ein Medikament, was eigentlich für etwas anderes ist, wo man aber herausgefunden hat, es gibt Menschen, denen hilft das. Die probieren das dann aus und sagen, das hat mir jetzt geholfen oder eben nicht. Und auch da habe ich was probiert. Ich mag da aber keine Namen zu sagen, weil ich finde das ganz, ganz schwer, weil das auch ein individuelles Ding ist. Aber da ist es halt so, dass viele halt einfach experimentieren, weil sie ja irgendwo auch verzweifelt sind. Und es ist halt auch frustrierend, wenn man mitkriegt, dieses Jahr heiraten viele Freunde von uns. Ja, und mein Mann geht halt überall alleine hin und man sitzt da selber und ja, okay, jetzt kann ich wieder nicht mit. Und dann sitzt man hier und überlegt, was probiere ich jetzt aus? Und jetzt gerade probiere ich selber was mit Enzymen aus, in der Hoffnung, dass ich wieder irgendwas Essbares vertrage. Aber man weiß halt nie, hilft das oder hilft es nicht? Ist das was, was jetzt wirklich was bringt? Und bei mir hat vieles negative Wirkungen gehabt. Letztendlich, dadurch, dass es aber ja auch gar nicht für den Zweck bestimmt ist, gibt es da ja auch nicht so die Studien drüber. Mhm. Was ist, wenn das jemand nimmt, der nicht diese Krankheit hat? Das ist halt ein super schwieriges Feld. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich selber habe aufgehört, mich damit zu beschäftigen, weil es mir nicht gut tut. Ich kriege das von anderen Betroffenen mit, was die ausprobieren. Aber ich selber lese mich in Studien auch gar nicht mehr ein. Ich habe das große Glück, meine Mama macht das. Und die gibt mir dann auch immer ja, das, was sie dann so rausfiltert für sich als wichtig oder nicht.
Im Folgenden wird von der MHH die Rede sein. Die Abkürzung steht für die Medizinische Hochschule Hannover.
Das, was ich zum Beispiel aus der MHH mitbekommen habe, ich habe das Glück, da eine Studie teilnehmen zu dürfen, dass der eine sehr nette Arzt mir gesagt hat, wir finden gerade erst heraus, welche Unterformen es von ME/CFS gibt. Er vermutet, dass ME/CFS quasi der Überbegriff ist. Ich sage jetzt einfach mal ein bisschen wie Krebs. Und es gibt ganz viele Unterarten, eben wie verschiedene Krebsarten. Und wir müssen jetzt erstmal herausfinden, welche Unterarten hat wer und bei welchem helfen welche Off-Label-Medikamente und welche Therapien haben wo gut angeschlagen. Und es gibt eben schon Untergruppen, die man eben ein bisschen besser kennt, wie Lunge oder Herz. Auch die kennt man nicht gut genug, wo man aber so ein bisschen mehr weiß und wo man halt so ein bisschen mehr schon machen kann, als zum Beispiel bei mir. Bei mir sind halt die Mitochondrien viel betroffen. Und da kann man halt gerade noch nicht sagen. Und wir müssen überhaupt erst an den Punkt kommen, um sagen zu können, das ist überhaupt Fakt, bevor wir in die Forschung gehen können nach Heilmitteln. Und das dauert noch 5 bis 10 Jahre. Also er möchte mir die Hoffnung da nicht nehmen und ich will die auch keinem nehmen. Ich hoffe auch, dass wir nächstes Jahr irgendeine Hochzeit vielleicht mitmachen können, die dann stattfindet. Aber es ist halt momentan noch ein Stochern im Dunkeln nach dem Hilfsmittel. Und selbst wenn Freunde von mir ein Hilfsmittel gefunden haben, was ihnen hilft, wie ich zum Beispiel mit dem Sauerstoff, ich kenne genauso viele, die sagen, das bringt mir nichts. Oder die sagen, nee, mit Infusionen geht es mir schlechter. Und auch das habe ich. Es gibt Tage, wenn ich im Crash liege, dann tut mir die Infusion nicht gut, dann hilft sie mir nicht daraus. Aber in dem Moment, wo ich wieder so stabil bin, das Gröbste überstanden habe, hilft sie mir dann doch wieder, die Sprünge zu machen, um wieder, ja, zumindest wieder kommunizieren zu können. Und das ist super schwer, weil das halt einfach, wir brauchen viel mehr Forschung, viel mehr Anerkennung auch von Ärzten und ja, letztendlich dann daraus folgend dann irgendwann Therapien.
Es gibt ja trotzdem Betroffene, die es irgendwie langfristig schaffen, ihre Belastungsgrenze wieder zu steigern. Gibt es denn auch bei dir irgendwie kleine Momente der Hoffnung oder hast du Wünsche oder Träume oder Ziele, die dir irgendwie Kraft geben und dich immer wieder ermutigen, weiterzumachen?
Ich habe Ziele. Ich versuche, jeden kleinen Schritt positiv zu sehen. Also jeden noch so minimalen Schritt mache ich riesengroß für mich selber und feiere ich und also mache eine innerliche Party darüber. Wenn ich aus einem Crash rauskomme und merke, ich kann wieder reden, ich kann wieder essen, ich kann wieder was weiß ich. Und das sind schon für mich Erfolge, wenn ich aus dem Crash wieder rauskomme, weil das ist nicht selbstverständlich. Ich kenne auch Leute, die da monatelang drin liegen und dass das bei mir nur so kurz ist. Schon was ich immer wieder aufs Neue feiere, dass es mir dann doch wieder so gut geht, dass ich irgendwann wieder selbst ins Bad fahren kann mit meinem E-Rolli oder dass ich hier dieses Gespräch führen kann. Auch das ist nicht selbstverständlich. Das sind für mich Erfolge und das sind für mich die Dinge, woran ich mich hochziehe. Wenn es mir die nächsten 4 Tage schlecht geht, denke ich daran, wofür ich das Ganze mache und warum ich das mache. Und das versuche ich bei allem, was ich mache. Ich überlege gut, wofür gebe ich meine Energie raus und wofür nicht. Und es gibt Dinge, dafür gebe ich sie halt nicht raus. Da sage ich dann auch ehrlich, nee, da muss ich jetzt sparen. Oder wenn ich merke, mir geht's halt nicht gut, dann muss ich auch sparen. Aber ich versuche immer dann das, was ich gemacht habe, positiv zu sehen. Und klar, mein Ziel ist es irgendwann, so fit zu sein, dass ich duschen gehen kann. Mein Ziel ist es zu sein, irgendwann wieder Pizza essen zu können oder in den Garten gehen zu können, ohne darüber nachzudenken, dass ich danach eine Woche oben alleine in meinem Bett liegen muss. Das sind meine Ziele. Das sind ziemlich hochgesteckte Ziele. Und alle sagen mir immer, vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass du wieder ohne Probleme laufen kannst, dass du wieder ohne erschöpft zu sein ins Badezimmer kommst und wieder zurückkommst. Also das sind schon, man steckt die Ziele immer kleiner und dadurch, dass man die Ziele kleiner steckt, kommt man an den Punkt, dass auf einmal Ziele, die für gesunde Menschen lächerlich sind, für mich partywürdig sind. Und wenn ich es schaffe, ins Badezimmer zu laufen, ohne zurückzulaufen, ohne dass mir schwindelig ist, sitze ich im Bett und freue mich einen Keks. Das ist sehr selten, das passiert nicht oft. Aber wenn ich das schaffe, dann freue ich mich natürlich. Das ist aber, also das ist jetzt ein Beispiel, ich fahre mit E-Rolli, weil die Frage auch immer ist, ist das jetzt wirklich sinnvoll, dafür seine Energie rauszuhauen oder spart man sie nicht lieber, weil vielleicht geht es einem dann in einer Woche noch besser. Und das ist immer dieses Abwägen von Energiehaushalt. Aber klar, ich habe ganz große Ziele. Ich würde irgendwann gerne wieder auf Konzerte gehen. Das ist schon was, wo ich wieder hin möchte. Oder ja, wieder schwimmen gehen. Aber ich habe halt einfach im Laufe der Zeit gelernt, dass ein Konzert echt utopisch ist. Also das ist schon sehr hoch gesteckt. Aber ich kenne halt auch Betroffene, die eben nicht so schwer krank sind. Für die ist das halt machbar. Und es gibt aber auch Betroffene, die ich kenne, die würden sich freuen, wenn sie einmal Musik hören können, wenn sie ein Lied durchhören können. Und so individuell ist es halt. Und ich ziehe meine Kraft einfach selber auch aus der Musik, indem ich halt, wenn es mir gut geht, Musik höre. Oder halt auch, wenn jetzt hier bei uns wird gerade gebaut, weil das Badezimmer angepasst werden muss, damit es behindertengerecht ist. In diesen Momenten, wenn sowieso Krach ist und ich weiß, das kostet jetzt Energie, dann nutze ich einfach die Zeit und höre einfach Musik und mache dann hier einfach meine eigene Party. Und dann lebt man halt im Kopf. Dann macht man halt im Kopf sein eigenes Konzert. Und man glaubt gar nicht, auf wie viele Konzerte man so gehen kann, wenn man im Bett liegen bleiben kann und nicht aufstehen muss. Das ist schon so ein bisschen Luxus, muss ich sagen. Aber klar, es wäre schon schön, wenn man das mal wieder live sehen würde. Oder wenn man einfach live einfach duschen gehen könnte. Allein das wäre schon. Also mein Traumtag, wenn ich mal einen Tag gesund wäre, würde bestehen aus, ich gehe duschen, ich esse, was ich will. Dann würde ich auf jeden Fall spazieren gehen mit dem Hund. Und wenn ich Zeit hätte, würde ich noch schwimmen gehen. Und dann würde ich aber auf jeden Fall auch noch mal einmal Fenster putzen, weil das, ich liebe Fenster putzen. Das ist mein Traumtag. Also das wäre so ideal, wenn ich wirklich Energie hätte. Das wäre wirklich, also duschen, das ist ja mein persönliches, das würde ich gerne mal wieder. Ich würde einfach mich mit meinen Freunden treffen und einfach essen gehen oder ja, einfach auch fragen, was wollt ihr machen? Weil die müssen, ja, die leben halt auch seit 4 Jahren nach mir und kommen immer hierhin, machen immer alles hier und planen immer alles so, um dass ich mitmachen kann. Und ich glaube, ich würde auch einfach mal fragen, was wollt ihr eigentlich tun, wenn ihr jetzt die Wahl habt? Ihr müsst ja nicht mit mir hier rumliegen. Was willst du machen? Was würde dir Spaß machen? Und einfach mit denen mitziehen. Und ich glaube, das ist auch das, was ich für mich so gelernt habe oder was ich allen Gesunden mitgeben kann. Lebt dein Leben. Und wenn du eine Chance kriegst, mach es. Also wenn irgendjemand sagt, willst du mitkommen, fahr mit. Mach einfach. Auch wenn es blöd wird. Aber du hast es gemacht. Und das ist so das, wo man manchmal drüber nachdenkt. Man liegt hier und denkt, oh, würde ich auch gerne machen. Und dann kommt irgendwer rein und sagt, nein, das hättest du gesund nie mitgemacht. Ja, ich weiß. Und darüber ärgere ich mich jetzt, dass ich gesund gesagt hätte, nee, es ist mir meine Zeit gerade nicht wert. Und jetzt liegt man hier und wünscht sich schon, dass man das eine oder andere doch mitgemacht hätte. Und wenn es nur ein, wir gehen alle gemeinsam einmal ums Haus ist, wir gehen spazieren. Ja, das sind jetzt die Dinge, die man halt so vermisst.
Ja, Mitte Februar haben wir uns ja schon mal getroffen und seitdem ist einige Zeit vergangen. Hat sich dein Gesundheitszustand seit unserem ersten Gespräch verändert oder gibt es irgendwelche Entwicklungen?
Verändert hat sich nichts, würde ich nicht sagen. Also die Entwicklung, die ich gemacht habe, ist durch die Zeitung, wie viel positiven Zuspruch ich gekriegt habe, wie viel Leute gar nicht wussten, wie schwer krank ich bin, die das erst durch die Zeitung erfahren haben. Die wussten, ich bin krank oder ich bin weg. Die jetzt wissen, was ich habe. Und dadurch ist einfach das Verständnis so krass geworden. Und auch so viele Leute, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, ich habe es jetzt verstanden. Und dafür bin ich der Zeitung unfassbar dankbar. Das habe ich nicht erwartet. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Schiss gehabt, dass das so Missverständnisse schüren würde, weil das halt oft in der Krankheit so ist. Und ich habe nur positives Feedback bekommen. Ich habe nur gehört, wie toll das ist und wie schön es geschrieben ist und ja, wie toll erklärt das Ganze ist und dass man halt merkt, dass wie wohlwollend ihr einfach auch mit mir umgegangen seid. Und das merke ich halt einfach immer noch in meinem Umfeld, weil das Verständnis halt da ist. Und jetzt auf einmal erkläre ich nicht mehr, weil die Leute sagen, das mit den Löffeln, das habe ich aus der Zeitung verstanden. Oder Das hast du in der Zeitung erklärt. Das habe ich vorher 3 Jahre lang gefühlt jedem erklärt und jetzt auf einmal muss ich es nicht mehr erklären, weil die Leute es wissen. Und das ist schon schön, weil dieses Gefühl, verstanden zu werden, halt das ist, wonach ich 2 Jahre lang gekämpft habe. Und jetzt auf einmal das zu merken, stärkt die Psyche unglaublich. Und ich glaube schon, dass das psychisch was mit mir macht, dass es einen positiven Effekt hat. Vor allem lasse ich die Leute wieder lieber rein, weil man redet jetzt nicht mehr nur über die Krankheit, sondern die Leute haben jetzt halt ein Grundwissen und man erklärt nicht immer dieselben 4 Themen. Aber also körperlich oder gesundheitlich hat sich leider nichts verbessert, eher im Gegenteil. Es ist ein bisschen schlechter geworden. Wir sind auf der Suche nach Ärzten, die sich mit Gastroenterologie auskennen, die mir da helfen wollen, die da irgendwie mich unterstützen können. Aber ja, das ist momentan irgendwie auch ein bisschen auswegslos. Aber ich finde allein schon dieser Fakt, dass ich in meinem Umfeld oder nicht nur in meinem, also ich habe das von so vielen aus dem Umfeld gehört, dass dieser Artikel halt einfach stark war und das dann auch nochmal zu hören von anderen Betroffenen, die sich gesehen gefühlt haben, die gesagt haben, ich fühle mich genauso und das hast du so toll gesagt und einfach auch dann nochmal zu kriegen, dass sie, dass ich eben nicht alleine bin, dass es auch anderen so geht und man eben keinen Blödsinn erzählt hat, wo nachher irgendwer sagt, oh nee, verstehe ich gar nicht. Das ist einfach, ja, einfach dieses Gesehen, dieses Verstanden, Fühlen. Und ja, daraus ist schon auch, es sind Freundschaften entstanden, das kann ich schon so sagen, zu Leuten, die halt dadurch Kontakt zu mir gesucht haben und gesagt haben, oh, wie schön, dass es das hier gibt. Nur leider hatte ich halt bis jetzt leider noch nicht die Kraft, Kontakte so zu nutzen, wie ich sie gerne hätte, weil einfach immer wieder irgendwas ist, was den Körper so überfordert, dass WhatsApp tatsächlich in den letzten 8 Wochen mein persönlicher Endgegner geworden ist, weil es einfach super viel Energie zieht und Kraft zieht, die ich aktuell einfach gar nicht habe.
Okay, aber es freut mich, dass der Artikel wenigstens mental irgendwie sich positiv auf dich ausgewirkt hat und mich haben ja auch irgendwie zahlreiche Leser-E-Mails und Reaktionen erreicht und die habe ich euch beiden ja auch weitergeleitet. Waren da dann irgendwie Tipps dabei oder Nachrichten, die irgendwie geholfen haben oder nochmal mehr Mut gemacht haben?
Ja, auf jeden Fall. Also es waren viele dabei, die für sich gesagt haben, ich hatte Post-Covid. Ich habe das und das gemacht, hast du das schon ausprobiert oder habt ihr in die Richtung schon mal gedacht? Das kann man aber so schnell ja gar nicht umsetzen alles. Man muss sich ja teilweise auch selber dann erstmal reinlesen. Es waren Leute dabei, die eigene Erfahrungsberichte positive Erfahrungsberichte mitgeteilt haben. Es waren aber auch Leute dabei, die natürlich jetzt nicht so sinnvollen Content von sich gegeben haben. Das muss man auch einfach dazu ehrlich sagen. Aber auch das, finde ich, ist in Ordnung. Das erwartet man halt ja auch so ein bisschen bei diesem doch schon nicht so leichten Thema. Und wie gesagt, es sind halt wirklich wahnsinnig viele Kontakte entstanden. Und auch Menschen, die auch noch 2-3 Mal jetzt geschrieben haben, wo man wirklich dann noch mal so hin und her geschrieben hat. Und das ist halt einfach, ja, dieser Kontakt, ne, der ist halt einfach wirklich Gold wert. Und ich glaube, nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen, die jetzt einfach wissen, hey, ich bin nicht alleine, es gibt hier noch eine Person. Und ich habe immer gesagt, ihr dürft mich gerne anschreiben, ihr dürft euch gerne bei mir melden. Ich freue mich da halt einfach auch drüber, dass es das gibt. Und wir haben inzwischen tatsächlich auch eine Signalgruppe erstellt, wo einfach Betroffene aus dem Osnabrücker Land auch mit drin sind. Die Idee kam von einer anderen, wo wir halt einfach, ja, wo man einfach auch nochmal reinschreiben kann, wenn man was hat. Auch wenn es bei dieser Krankheit halt super auswegslos ist. Aber ja, man hat einfach Möglichkeiten und das wird halt immer mehr, ne? Die Möglichkeiten, diese Vernetzung und nicht nur bei mir, auch in anderen WhatsApp-Gruppen, in denen ich Teil bin, in denen halt immer und immer mehr, ja, man sich gegenseitig den Rücken stärkt. Und dadurch ist man halt bei Diagnose nicht mehr alleine, so wie ich es war vor 4 Jahren. Und das ist einfach das, was ich ja bewirken möchte, dass Menschen, die auf einmal die Diagnose haben, zumindest irgendwie auf meinen Artikel stoßen und sehen, ach, guck mal, hier gibt es auch eine, der geht es genauso. Und das ist einfach irgendwie schön zu sehen und das gibt einfach auch Mut und Hoffnung.
Und du hast gerade trotzdem gesagt, also auch wenn es diese Momente der Hoffnung gibt, ist die Krankheit ja trotzdem ausweglos, also auf jeden Fall gerade noch. Und laut der Deutschen Gesellschaft für humane Sterben gibt es immer mehr auch junge Menschen mit ME/CFS, die nicht mehr leben möchten. Wie stehst du denn zum Thema Sterbebegleitung? Also kannst du nachvollziehen, wenn Betroffene die Hoffnung verlieren?
Ich habe mich damit selber auch schon beschäftigt. Ich habe selber auch schon tatsächlich, das ist bestimmt schon 2, 3 Jahre her, dass ich wusste, okay, diese Krankheit verläuft in den meisten Fällen nicht positiv. Und in dem Moment hat man natürlich schon mal so die Augen aufgemacht. Was gibt es für Möglichkeiten? Und was könnte man machen, wenn man aus dem Crash nicht rauskommt? Weil das sind Momente, die kann man sich nicht vorstellen. Und ich hatte diesen Moment selber auch schon im Crash. Das war letztes Jahr im Herbst. Da bin ich so gecrashed, dass ich gemerkt habe, ich habe mich irgendwie ins Bad gequält, weil ich unbedingt zur Toilette wollte. Und da bin ich wieder gecrashed und ich konnte nicht sehen, ich konnte mich nicht aufrecht halten. Und da habe ich das erste Mal auch ernst gemeint, ich will nicht mehr leben. So will ich nicht leben, auf gar keinen Fall. Und meine Familie hat mich aufgefangen, die haben sofort gesagt, nein, wir geben hier jetzt nicht auf. Wir gucken mal die nächsten 2 Tage. Aber das war ein Moment, wo ich war schockiert über meinen eigenen Körper, darüber, was ich auf einmal gar nicht mehr kann. Und das war ich bin nachmittags noch ganz normal zur Toilette gefahren, habe die Schritte zur Toilette, das sind 4 oder 5, ganz alleine gemacht. Habe mich alleine auf der Toilette halten können, habe noch gegessen und von jetzt auf gleich hat der Crash mich umgehauen. Und ich bin wollte dann aber ins Bad, weil irgendwie war das ein Gefühl von, ich muss da jetzt hin. Und dabei ging es mir so schlecht, dass ich jetzt im letzten Crash dann halt gesagt habe, okay, dann müssen wir jetzt halt einen anderen Ausweg finden. Wir können uns halt nicht an Tag 2 oder 3 schon wieder zur Toilette bewegen. Wir müssen das jetzt scheinbar dann mal eine Woche im Bett aushalten, ohne aufzustehen. Und das sind halt schon Momente, wo man, wenn man so das erste Mal so, also im Krankenhaus eine Bettpfanne benutzen, ist das eine. Zu Hause vom eigenen Mann das andere. Oder vor der Mutter. Und das sind Dinge, da gewöhnt man sich dann irgendwann dran. Aber im ersten Moment war das nicht lustig. Und im ersten Moment war das ein, okay, ich bin jetzt 3 Tage, liege ich jetzt im Bett. Ich will jetzt aufstehen. Ich möchte jetzt zur Toilette. Und das war irgendwie alles andere als witzig. Und das ist halt super schwierig, ne? Wenn man selber merkt, okay, ich kann weder 3 Stunden nach dem Crash aufstehen, was ich früher ja dann doch mal konnte, noch kann ich 3 Tage nach dem Crash aufstehen. Und das sind halt schon Momente, das verzögert sich halt immer mehr. Und ich merke halt, früher war ein Crash halt, ne, dann habe ich 2, 3 Stunden so auf dem Sofa gelegen, habe mich dann ins Bett gekämpft, konnte aber nachts wieder zur Toilette gehen ohne Probleme. Im Herbst war es dann, dass ich nachts halt noch mal ins Bad wollte und dann eben diesen Satz gesagt habe, ich will hier so nicht mehr. Und jetzt war es der letzte Crash. Ich glaube, das war auch kurz, nachdem ihr da wart. Wo ich dann schon gesagt habe, ich stehe hier heute nicht mehr auf. Ich bleibe jetzt so lange liegen, bis ich das Gefühl habe, ich bin sicher. Und ja, das waren dann halt 3 Tage. Und an Tag 3 habe ich gesagt, riskiere ich es jetzt? oder bleibe ich jetzt liegen? Und letztendlich war es dann meine Familie, die gesagt hat, du kannst jetzt nicht den Rest liegen bleiben, wir probieren das jetzt. Und dann gibt man nicht auf, weil die Familie einen so dadurch leitet, weil die Familie da schon auch den Rückhalt gibt und sagt, wir gucken und wir probieren. Und natürlich ist das aber auch was, dass ich ganz offen damit umgehe und sage, ich möchte nicht reanimiert werden im Fall von Reanimation. Das möchte ich einfach nicht. Ich will nicht, dass dieses Leben noch viel länger dauert. Ich möchte das einfach nicht. Und ja, ich möchte Infusionen und ich möchte auch parenteral ernährt werden. Aber ich möchte nicht an irgendwelche Maschinen angeschlossen werden, wenn ich sowieso nicht mehr da bin. Das möchte ich nicht. Ich will nicht, dass dieses verdammte Leben verlängert wird durch irgendwelche Maschinen, wenn ich nicht mehr reden kann, nicht mehr denken kann, wenn ich wie Matsche, wie ich das im Crash tue, hier rumlege, weil das ist nicht lebenswert. Und ich kriege ja auch mit, wie es meine Familie belastet, wie es Freunde belastet. Ich kriege ja mit, dass jeder, der hier das erste Mal reingekommen ist, nach diesem Crash, der alles so verändert hat, schlucken musste, sich sortieren musste und für sich gucken musste, kann ich das und will ich das und komme ich wieder. Und ich habe bei jedem gemerkt, dass er oder sie Tage gebraucht haben, teilweise auch das rauszögern, mich zu besuchen. Und ich sage dann nichts mehr, weil das ist, gibt das persönliche Recht, dass jeder das nicht, also jeder, der das nicht kann, muss nicht sich hier durchzwingen. Ich freue mich über jeden, der das macht, der sagt, er kommt mich besuchen, aber ich kriege das ja mit. Und das ist halt immer so, man fehlt im Verein, man fehlt bei der Arbeit, man fehlt in der Familie, bei Feiern und man sieht halt, wie das Leben weitergeht, wenn man tot ist. Auch wenn der eine oder andere sich bemüht, mich mitzunehmen und dann der eine oder andere sagt, mein Patenkind zum Beispiel, das ist das positive, beste Beispiel, die sagt, ich will aber meinen Geburtstag bei dir feiern, weil du gehörst dazu, du bist doch meine Patentante, wir können doch nicht ohne dich Kuchen essen, dass ich gar keinen Kuchen esse und dass das viel zu viel für mich ist, ist diesem Kind egal. Ihr geht es darum, dass ich nicht hier alleine rumliege, während sie Party macht. Und das ist, da können sich viele Erwachsene Scheibe von abschneiden, muss ich sagen, weil viele Erwachsene das, dieses Ego so nicht runterschrauben können wie dieses 9-jährige Kind. Da bin ich jedes Mal beeindruckt. Und das sind so Momente, die mich halt weiterkämpfen lassen. Das Wissen, dass da ein Kind für mich kämpft, viel mehr für mich kämpft, als ich dann tue. Aber dennoch ist es natürlich immer wieder im Kopf, dass man denkt so, okay, und letztendlich der assistierte Tod, der Freitod, das ist einfach was, was viele oder was man öfter mitkriegt, wo ich durchaus schon den ein oder anderen Bericht oder den Fall mitverfolgt habe oder ja, einfach auch kennenlernen durfte. Und ja, dann sind das Menschen, die halt von jetzt auf gleich, ja, die diese Entscheidung ja nicht von jetzt auf gleich treffen, so wollte ich sagen, sondern die sich das genauso wie ich über Jahre überlegt haben, die über Jahre allein im Bett lagen oder denen es immer und immer schlechter geht, die nicht mehr kommunizieren können, die und wenn ich mir überlege, so wie es mir im Crash geht, geht es denen ja dann immer und ich fühle das, ich verstehe das 100% und ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, für ihn ist das nichts. Aktuell, dadurch, dass es mir bis jetzt immer noch besser ging, war das aber immer noch so, dass ich zwar immer mal wieder den Gedanken hatte, aber noch nie den Gedanken so ausgesprochen habe, dass ich gesagt habe, ich möchte das jetzt oder ich will, dass wir uns darum kümmern. Weil so weit, so schlimm sehe ich mich selber noch nicht, solange ich noch reden kann.
Das war auf jeden Fall schon hart zu hören. Dein Mann Fabian engagiert sich ja auch bei der Liegend-Demo, die deutschlandweit für Menschen mit ME/CFS stattfindet. Und jetzt am 12. Mai war ja auch der ME/CFS Awareness Day. Welche Bedeutung haben solche Tage für dich? Also warum ist dir Aufklärung so wichtig und was möchtest du der Öffentlichkeit mitgeben, vielleicht auch in Bezug auf Forschung und Medizin?
Mir ist das so wichtig, weil ich festgestellt habe, wir leiden hier zu Hause, aber es kriegt keiner mit, wie wir leiden. Klar, Freunde, Familie, die hier reinkommen, aber Externe kriegen das nicht mit. Externe, die vielleicht einfach nur mit uns eine Bekannte oder Arbeitskollegen oder Menschen, die man eben nur selten im Jahr sieht, die kriegen das eben nur am Rande mit. Und tatsächlich war die Liegenddemo jetzt war das Beispiel. Ich habe in Bielefeld gesehen, da gibt es eine Liegenddemo. Das war im Mai letzten Jahres. Und ich habe zu meiner Mama und Fabi gesagt, würdet ihr da hingehen, euch für mich da hinlegen mit einem Bild von mir. Und das klappte aber zeitlich nicht. Das war auch ein bisschen spontan von mir. Und dann hat Fabi gesagt, ich hätte da schon Interesse dran. Ich guck mir das mal an. Und hat dann gesehen, Hannover gibt es auch. Und Hannover ist für uns halt von der Regierung her zuständig. Es gibt also jede Klinik, egal wo wir angefragt haben in dem letzten Jahr, verweist auf die MHH, weil das ist nun mal die Uniklinik, da müssen wir hin. Und die Uniklinik verweist wiederum auf alle anderen Kliniken. Und das, die weisen so gegenseitig aufeinander, immer wenn ich da angerufen habe. Und das ging mir auf den Keks. Ich war wirklich irgendwann wütend, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Ich bin schwerkrank, ich habe 100 andere Probleme, aber ich muss mich darum kümmern, dass keiner mich haben will. Und inzwischen macht das meine Mama netterweise. Und meine Mama ist inzwischen wütend und sagt, das kann doch nicht sein, dass ich bei Ärzten anrufe und keiner kann mir sagen, wie man einem schwerkranken Mensch hilft. Und wenn man dann Nachrichten bekommt oder Rückmeldungen von verschiedensten Kassen und da steht drin, sie sind zu krank für diese Krankheit, dann dreht man einfach durch. Und dann kommt dieser Wunsch, einfach den Leuten mal ins Gesicht zu hauen, wirklich bildlich, was bedeutet diese Krankheit eigentlich für mich? Weil ich merke auch gerade, ich pushe sehr hoch bei diesem Thema. Das ist ein sehr emotionales Thema für mich. Da kriege ich auf einmal nämlich Kräfte, die ich sonst nicht habe. Das sind Momente, wo man da steht und denkt, das kann doch jetzt nicht sein, dass selbst der Palliativdienst nicht für mich arbeiten darf, weil auf einmal bin ich wieder nicht krank genug. Weil es ist ja, ich bin ja keine Patientin, die eben nur 5 Jahre betreut wird, sondern ich muss ja auf Dauer betreut werden, weil das eben ein langsamer Tod ist und eben kein schneller Tod. Und das sind so Momente, wo man da steht und manchmal echt baff ist und einfach gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und wir waren halt auch alle noch sehr neu in dem Thema damals. Und naja, auf jeden Fall hat Fabi dann gesagt, okay, er hat Interesse. Er guckt sich das in Hannover mal an. Und ruckzuck war er dann auf einmal Versammlungsleiter. Und das Positivste, was ich daraus gezogen habe, ist, dass er sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt hat. Dass er auf einmal viel mehr Infos hatte als ich selber. Dass er auf einmal Kontakte zu anderen hatte, die mega informiert sind, die Stiftungen leiten, die Lost Voices Stiftung oder nicht genesen Kids oder Selbsthilfegruppen leiten. Und das sind alles, das sind Herzensmenschen, die alle auch betroffen sind oder betroffene Kinder haben. Und zu denen hatte Fabi auf einmal Kontakt und hatte Wissen, das hatte ich nicht. Und saß da an Quellen, oder wir sitzen jetzt inzwischen beide an den Quellen. Das war für uns wirklich toll. Vor allem in der Zeit, wo es für uns so dunkel war, weil wir einfach keinen Weg gefunden haben. Und da war Fabi halt derjenige, der gesagt hat, ich mache Versammlungsleiter. Und dann haben unsere Freunde gesagt, na, wenn Fabi das macht, könnten wir ja mitfahren. Und naja, ich habe gedacht, da fahren 3 hin. Dass da 25 aus Melle waren im ersten Jahr, hat uns alle echt überrascht. Und meine Familie sagt immer wieder, naja, aber du siehst ja, was du den Menschen bedeutest. Du siehst ja, du würdest das für die auch tun. Du würdest auch für die Leute, die krank werden, kämpfen. Und die Leute kämpfen jetzt für dich. Und das war auch so im ersten Jahr so, dass ich zu den Vereinen gesagt habe, ey Leute, ich habe jahrelang für euch was gemacht. Ich habe so vielen Kindern Schwimmen beigebracht. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele Jahre war ich Jugendwartin bei der DLRG in Melle. Ich finde, ihr könntet mir jetzt was zurückgeben und könntet das auch mal posten. Vielleicht fahrt ihr auch einfach mit ein paar DLRGlern hin und steht euch da hin. Und das habe ich eben, ich war im Stadtjugendring auch tätig, auch da habe ich gesagt, ey Leute, könntet ihr nicht. Und ja, so sind halt natürlich die mitgefahren und Familie, die dann auch auf einmal gesagt hat, ja, dann fahren wir auch mit, wenn so viele mitfahren. Und die sind wiedergekommen, das waren andere Menschen. Auf einmal hatten diese Menschen Verständnis und haben mir Dinge erzählt, die wusste ich alle schon, natürlich, aber für die waren die neu, weil auf einmal haben die sich mit einer Krankheit beschäftigt, die vorher, klar hatte ich die, aber das waren Informationen, die hätte ich auch so nicht weitergeben können. Und auf einmal war das, dass Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wenn das nächste Mal eine Demo ist, sag Bescheid, ich komme mit. Und ja, so haben wir natürlich dann die zweite Demo jetzt im Mai hinterhergeschoben. Und Fabi hat wieder gesagt, ich mache Veranstaltungsleiter. Und wir haben natürlich all die Leute wieder angeschrieben und die waren sofort dabei. Und es waren super viele, die gesagt haben, boah, blöd, ich bin im Urlaub. Hier war Kranienmarkt, das war auch echt ein bisschen blöd, weil es parallel lief. Selbst eine Jutta Dettmann hat gesagt, das ist die Bürgermeisterin, für die, die es nicht wissen, hier in Melle, boah, ärgere ich mich, ich wäre schon gern mitgefahren. Das ist eine Arbeitskollegin von mir gewesen. Und das ist schon so ein Moment, wo man da steht und denkt, boah, krass, dass selbst ein Thomas Uhlen zum Beispiel, kommt auch aus Melle, der spricht da und der hat die ganze Zeit über mich gesprochen und hat immer wieder gesagt, er war hier zu Besuch, Jenny aus Melle und die ist zur Zeitung gegangen und die hat ein Gesicht gezeigt und das ist so viel mehr wert, wenn ihr euer Gesicht zeigt, als wenn ihr euch in euren Zuhausen, in euren Betten versteckt oder ne, geht an die Zeitung, geht an die Presse, geht an die Politiker, zeigt denen eure Gesichter, zeigt denen eure Stimmen und zeigt den Leuten, dass ihr lebt und dass ihr hier raus wollt. Und das fand ich so, ja, irgendwie wieder toll, dass ja da auch das angekommen ist, auch in der Politik angekommen ist, ey, da sind Menschen und die leiden. Und das bringt uns halt natürlich dazu, dass wir immer weiter kämpfen und dass wir auch jetzt wieder überlegen, macht man am 8.8. was? Das ist der Several ME Day, also der für die Schwerstbetroffenen, die gar nichts mehr können. Auch da wieder was zu machen. Und auch jetzt gab es wieder Rückmeldungen. Ey, ich habe gehört, das soll richtig gut gewesen sein. Und also die haben jetzt voll verstanden, wie deine Krankheit funktioniert. Darf ich da auch mit? Ja, und jeder darf mit. Fahrt mit. Also man muss mich nicht fragen, um da mit hinzufahren. Man kann auch einfach alleine hinfahren. Und wir hatten dieses Jahr 43 Liegend-Demos in komplett Deutschland, wo sich Menschen auf die Straße gelegt haben, für ME/CFS betroffen. Und das geht natürlich dann in die Medien und davon wird berichtet. Und das ist halt so ein Moment, wo man stolz ist, dass man Teil davon ist, weil man diesen Mut hatte, sich nackt vor der Presse auszuziehen und letztendlich dir, Kaya, zu sagen, hey, ich vertraue dir jetzt, dass du aus meiner Geschichte was Gutes machst und dass du mich nicht falsch hin und her drehst und ich nachher ganz komisch da wirke. Und das sind halt schon Momente, wo man einfach stolz auf das ist, was man jetzt gerade geschafft hat und wo man weiß, okay, das lohnt sich, wir machen da weiter und deswegen machen wir einen Podcast. Auch wenn die Hälfte der Menschen, die mich kennen, den Kopf schütteln wird, weil das ist Energie, die ich raushaue, die könnte ich auch schön mit denen verbringen. Aber nee, ich könnte jetzt auch einfach, ich hoffe, ein paar Leuten erzählen, wie ich hier lebe und vielleicht irgendwas mitgeben, was den hilft, um mich besser zu verstehen oder uns Betroffene besser zu verstehen.
Passend dazu und zum Abschluss, dann hast du es auch geschafft. In Deutschland leben schätzungsweise 650.000 Menschen mit ME/CFS. Was wünschst du dir für dich vor allem, aber auch für andere Betroffene?
Ich wünsche mir, dass ich wieder nach draußen gehen kann. Ich wünsche mir, dass man mir hilft, mich nicht bremst, dass ich mein Leben wieder leben kann. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir wollen gar nicht gesund werden. Ich glaube, das ist etwas, was viele von uns von ihrer Liste gestrichen haben. Wir wollen aber wieder so fit werden, dass wir teilhaben können, dass wir mit unseren Kindern leben können, dass wir mit unseren Familien essen können, dass wir nach draußen gehen können, dass wir mal auf den Markt gehen können, dass wir vielleicht auch mal essen gehen können oder in den Zoo oder wo auch immer man hingehen möchte. Vielleicht streichen wir den Zoo, eigentlich bin ich gegen Zoos. Aber einfach rausgehen zu können, was zu machen, irgendwas zu tun und einfach, ja, ohne drüber nachdenken zu müssen, wie viel Energie habe ich und gebe ich das jetzt wirklich dafür aus? Und auch ernst genommen zu werden, auch wenn ich was mache, auch wenn ich hier jetzt sitze und einen Podcast mitmache, mich trotzdem ernst zu nehmen und nicht meine Krankheit runterzureden, weil dir geht es dann ja so gut. Nein, mir geht es richtig beschissen, mir geht es alles andere als gut. Ich werde das auch bereuen, ich werde sicherlich morgen hier liegen und denken, warum hast du das getan? Dann werde ich mich erinnern und die Leute einfach machen zu lassen und sie nicht auszubremsen, indem man dusselige Kommentare stellt, indem man die Leute anzweifelt, indem man, ja, beschäftige dich mit deinem eigenen Leben und bewerte bitte nicht die anderen Menschen und gebe nicht irgendwelche Tipps, die, ja, ich sage immer, jeder Ratschlag ist halt auch ein Schlag. Und das tut halt einfach manchmal weh und einfach, ja, das ernst zu nehmen, egal was wir machen. Ob ich jetzt lachend hier rumtanze, was nicht vorkommen wird, aber mich dann genauso ernst zu nehmen mit der Erkrankung, wie wenn ich im Bett liege und nichts geht. Weil das sind eben die Facetten einer dynamischen Erkrankung. Die ist nun mal, manchmal geht es mir gut und manchmal geht es mir richtig schlecht. Und oder uns. Ne? Es gibt Leute, die können ihr Leben ganz normal leben. Die gehen ganz normal arbeiten und haben trotzdem ME/CFS und haben trotzdem das Recht, sich so nennen zu dürfen und sich gegenseitig das nicht abzusprechen und zu sagen, naja, wenn es dir jetzt so gut geht, dann hast du es ja nicht mehr. Ja, nur weil es mir so schlecht geht, heißt es nicht, dass es dir nicht schlecht gehen darf. Und ich glaube, das ist so ein Wunsch, den ich für uns alle habe. Manchmal muss man sich aus dem Leben von den anderen ein bisschen raushalten und andere machen lassen, weil man weiß, glaube ich, am besten selber, was man tut. Und gerade viele mit dieser Erkrankung, diese 650 sind ja nur die, die es diagnostiziert haben. Und wie wir festgestellt haben, an die Diagnose kommt man nicht so leicht. Und diese Patienten wissen, was sie können und was sie nicht können. Diese Patienten wissen das Risiko, mit dem sie leben. Und man braucht es uns nicht jeden Tag fünfmal vorbeten. Ja, klar, es gibt welche von uns und ich zähle mich damit ein. Manchmal schlage ich über die Stränge. Reicht aber, wenn mir das eine Person sagt. Und alle anderen sich einfach mit mir freuen und einfach sagen, geil, dass du da bist. Voll schön, dass das jetzt hier klappt. Klar, sollen sie auch auf mich achten. Auch das ist schön, wenn man Leute hat, die einen im Blick haben. Aber in erster Linie sich einfach auch mitzufreuen, wenn es Erfolge gibt. Und wenn es Negativerfolge gibt, die gibt es nun mal auch, dann darf man auch mit sauer sein, mit wütend sein und auch mit traurig sein. Und man darf mir auch genau diese Emotionen zeigen, dass man sich mitfreut und dass man mitwütend ist, weil das hilft mir. Mir hilft es, wenn Leute ihre ehrliche Emotion zeigen und sagen, ey, ich bin heute auch traurig, weil ich hätte dich auch gern dabei gehabt. Oder ich bin wütend, weil mich macht das einfach alles wütend. Mich macht das auch wütend und mir macht es viel mehr Spaß, wütend zu sein, wenn du mit mir wütend bist.
Das hast du schön gesagt. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass du deine Wünsche weiterverfolgst, dass du die Hoffnung nicht verlierst. Und ich danke dir auch, dass du dir noch ein zweites Mal die Zeit genommen hast und auch die Kraft aufgewendet hast und dich nochmal geöffnet hast, mir das alles zu erzählen.
Vielen Dank.
Danke dir.
Akte Nord. Unsere Reporter, unsere Recherchen. Ihr habt Themenvorschläge? Gern. Schreibt uns an aktenord@fragen-podcast.de. Teilt diese Folge gerne mit euren Freunden oder folgt diesem Podcast auf Spotify und Co., sodass auch andere diese Themen entdecken können. Akte Nord ist eine Produktion von NOZ und SAZ.